Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen, willkommen heißen zu diesem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und ich möchte auch noch ganz kurz im Gebet mit uns sprechen, bevor wir ins Wort einsteigen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast, dass wir diese Gemeinschaft im Aufblick auf dich haben dürfen, Herr, mit dir, in der Gewissheit, du bist mitten unter uns, Herr. Du bist ein lebendiger Gott. Und so wollen wir dir ganz bewusst diesen Gottesdienst anbefehlen, Herr, dass es wirklich ein Gottesdienst werden darf, ja zur Freude aller, Herr, zu deiner Freude, nach deinem Wohlgefallen, aber auch zu unserer Freude, Herr, in der Gewissheit, Herr, du bist ein Gott, der Gebet erhört, der uns nicht gleichgültig ist, Herr. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, das Thema, wir haben es gehört, es lautet ja das Geschenk der Freude, und ich möchte heute im Rahmen dieses Gottesdienstes einfach mal herausstellen, dass ein Kind Gottes wahrlich allen Grund zur Freude hat. Ohne dass wir jetzt deswegen alles um uns herum ausblenden und wie ja blind und taub durch die Welt gehen, nein, das sicherlich nicht. Aber es geht mir heute einfach schlichtweg um das Wesentliche, um das, was wirklich zählt und um das, was auch Bestand hat bis in die Ewigkeit und darüber hinaus. Denn das Evangelium, hier, ne, ich habe es in der Hand, hier, das Wort Gottes. Das Evangelium, das Wort Gottes, woran wir doch sicherlich alle glauben und was ja auch der Grund unserer Versammlung ist heute Morgen, was uns in den Gottesdienst getrieben hat. Das ist doch eine Freudenbotschaft. Wir sprechen dahingehend ja nicht umsonst auch von einer guten Nachricht. Und über eine gute Nachricht, ja, da darf man sich doch auch wahrlich drüber freuen. Oder etwa nicht? So wie es auch im ersten Johannesbrief geschrieben steht, 1. Johannes Kapitel 1, und ich muss dem vielleicht vorausschicken, das wird heute ja keine Textpredigt, wir werden keinen Text vor Augen haben, es ist eine Themenpredigt und von daher vielleicht ein bisschen schwieriger, da jetzt in der Bibel nachzuschlagen. Ich werde hier und da ein paar Bibelstellen zitieren, wie hier eben auch 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 3 und 4, und da spricht Johannes, der Apostel Johannes, was wir gesehen und gehört haben. Er war ja selber ein Augenzeuge, ja, des Heilshandeln Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Und da schreibt er, was wir gesehen und gehört haben, nämlich eben das Evangelium, das Wort Gottes, was ja letztlich Fleisch geworden ist in Jesus Christus. Das verkündigen wir auch euch. Und das hat seine Gültigkeit bis heute, ja? Auch jetzt gerade in diesem Moment hier in der Zionshalle. Das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und genau darum geht es. Es geht um die Freude im Herrn. Es geht um die Freude an seinem Wort. Es geht um die Freude an die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und bei alledem, da geht es auch noch um eine vollkommene Freude, die durch nichts zu überbieten ist. Und wenn das Thema jetzt auch noch lautet, das Geschenk der Freude, ja, dann schließt das schon mal aus, dass es sich bei dieser Freude ja um eine künstliche, um eine aufgesetzte Freude handelt. Ja, noch nicht einmal um eine verdiente Freude, sondern eben um ein Geschenk. Ja, sogar um eine von Gott geschenkte Gabe. Im Galaterbrief Kapitel 5, da werden uns ja die Früchte des Geistes aufgezeigt, und eine dieser Früchte ist ja eben unter anderem auch die Freude. Da heißt es im Galaterbrief Kapitel 5 ab Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist eben, und jetzt werden die verschiedenen Früchte aufgeführt, Liebe, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit bzw. Selbstbeherrschung und eben auch die Freude. Und jetzt frage ich Sie, ich frage mich, ich frage uns, woraus entsteht denn überhaupt eine Frucht? Aus einer Saat, ne? Aus einer Saat, die zuvor gelegt wurde. Und bei den Früchten des Geistes ist das die Saat der Gnade, welcher wir in Jesus Christus teilhaftig werden durften. Also, sowohl die Gnade Gottes als auch das, was daraus entsteht, nämlich die Früchte des Geistes, sind ein Geschenk. Ein Geschenk unseres treuen Herrn und Heilands, so eben auch das Geschenk der Freude. Und so heißt es dann beispielsweise auch im Buch Prediger Kapitel 2, Vers 26, denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, ja also dem Menschen, der vor Gott wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Gott gibt, Gott schenkt Weisheit, Erkenntnis und Freude. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass Kinder Gottes jetzt auch wiederholt zur Freude aufgerufen werden. Ja, es klingt sogar an manchen Stellen wie ein Befehl. Wenn beispielsweise Paulus im Philipperbrief schreibt, wir haben es in der Einleitung durch Konno gehört, ja, ich wiederhole es noch mal kurz, ja, wie heißt es dort? Freut euch im Herrn alle Zeit. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Oder freut euch im Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich euch sagen, freut euch. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, halt, halt. Ja, wir sind doch jetzt hier nicht im Fasching, im Karneval oder sonst wo, ja, wo einem jetzt eine Maske aufgesetzt wird mit dem Befehl zur Fröhlichkeit. Ja, wie nur kann Paulus und das auch noch im Namen Gottes die Freude befehlen? Ein Befehl zum Gehorsam, ein Befehl, die Versammlungen nicht zu versäumen, ein Befehl zum Gebet. Ja, das können wir alles noch nachvollziehen, aber sich zu freuen, also das geht doch entschieden zu weit. Aber was befiehlt Paulus? Beziehungsweise was befiehlt uns das Wort Gottes? Hier wird uns etwas befohlen, liebe Geschwister, was wir doch längst besitzen. Ja, wir sind ja bereits im Besitz der Freude, da uns diese durch Gott und in Jesus Christus geschenkt wurde. Römer Kapitel 15, Vers 13, nur als ein Beispiel. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Wir sind mit der Freude Gottes bereits erfüllt, so wie wir auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und seit unserer Bekehrung und der Innewohnung des Heiligen Geistes ist die Saat ja gelegt, ja, welche die Früchte des Geistes hervorbringt. Und jetzt werden wir eben aufgefordert, diese Früchte, zu der ja eben auch die Freude zählt, auch in Anspruch zu nehmen, in unserem Leben auch freien Lauf zu lassen, ja, das Ganze auch anzuwenden. Und wie gesagt, das ist schon fast ein Befehl, welcher auch im 1. Thessalonischer Brief in Kapitel 5 ab Vers 16 dann zur Geltung kommt, wenn es dort heißt, freut euch alle Zeit, betet unablässig. Also nochmal, wir werden zum Gebet aufgefordert, betet unablässig. Ja, das erscheint uns irgendwie noch verständlich. Aber eben genauso in einem Atemzug werden wir auch zur Freude aufgefordert. Freut euch alle Zeit. Sich zu freuen ist genauso eine Aufforderung wie zu beten. Denn es geht dann noch weiter in diesem Text aus 1. Thessalonicher Kapitel 5 mit den Worten, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es ist der Wille Gottes, dass wir beten, und es ist genauso der Wille Gottes, dass wir uns freuen. Und nochmals, es handelt sich hier um ein Geschenk. Um ein Geschenk. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier nichts irgendwie ja krampfhaft aneignen, ja. Wir müssen jetzt auch nicht in eine Freudentherapie, um zu trainieren, wie man am breitesten grinst. Nein. Ja, es gibt tatsächlich, es werden Seminare angeboten unter dem Thema Lach-Yoga. Gibt es tatsächlich. Spätestens, wenn die Rechnung kommt, ist ihnen dann auch das Lachen wieder vergangen. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja? Aber was will ich damit sagen? All das brauchen wir nicht. Was müssen wir stattdessen? Wir müssen lediglich die Früchte des Geistes beherzigen. Und jetzt habe ich mal ein kleines Anschauungsunterricht, ein paar dieser Früchte mitgebracht. Hier, ja, das sind jetzt die Früchte des Geistes. Uns von Gott geschenkt. Und was haben wir da? Da habe ich zum Beispiel die Frucht der Liebe, ja. Die Liebe, die von Gott kommt. Ja, eine Liebe, wie sie überhaupt nur Gott schenken kann. Und jetzt gilt es ja auch, diese Frucht jetzt auch zu beherzigen. Diese Frucht der Liebe auch anzuwenden und selber natürlich auch auszuüben, ja, sich dieser zu bedienen. Und es wäre doch schade, ja, es wäre doch jammerschade, würde jetzt hier diese Frucht, ja, die Liebe, hier in dieser Schale verkümmern. Eine weitere Frucht, sagen wir hier noch, was könnte das sein? Das ist die Frucht des Friedens, ja, die Frucht der Friede. Ein Frieden, wie ihn nur Gott schenken kann. Und jetzt gilt es auch hier, sich dieser Frucht zu bedienen, den Frieden selber natürlich auch zu praktizieren und sich von dem Frieden Gottes auch selbst erfüllen zu lassen. Und auch hier gilt, wie tragisch wäre es, diese Frucht hier in der Schale vergammeln zu lassen. Ja, und um auf die Freude zurückzukommen, die ist nämlich auch hier drin, ja? Die Frucht der Freude. Mit was will ich es vergleichen? Wenn wir die Freude entgegen den ausdrücklichen Befehl Gottes eben nicht beherzigen, nicht beanspruchen und nicht in unserem Leben anwenden. Ja, das ist ja ungefähr so, als würden wir jetzt in den Hungerstreik treten. Obwohl ihnen tagtäglich ein üppiges Mahl zur Verfügung steht. Da liegt sie, ja, die Frucht der Freude, unangetastet und fault langsam, aber sicher vor sich hin. Ja, und wenn wir dann verhungern, dann liegt das doch nicht an der fehlenden Speise, sondern liegt es an unserer Sturheit und an unserer falschen Blickrichtung. Oder denken wir an das Gebet. Wir hatten ja gesagt, dass es Gottes Wille ist, dass wir uns freuen und dass wir beten. Und folglich ist es auch damit zu vergleichen, dass wir die Möglichkeit, ja sogar mehr noch, dass wir die Notwendigkeit zum Gebet brachliegen lassen, nicht praktizieren. Und liegt es dann an Gott, wenn die Gemeinschaft mit ihm darunter leidet? Und die Liebe zu ihm dadurch erkaltet? Nein, es liegt an uns. Da wir das, was uns geschenkt ist, das, was uns zur Verfügung steht, nicht anwenden. Ja, wir gleichen dahingehend einem Soldaten, ja, dem eine Panzerfaust zur Verfügung steht und stattdessen hier mit Wattebäuschen wirft. Was steht uns nicht alles zur Verfügung? Ja? Die Früchte des Geistes, die Möglichkeit zum Gebet. Aber nehmen wir es auch in Anspruch? Und so ist das hier mit der Freude auch. Die Freude, sie ist uns gegeben, sie ist uns geschenkt, sie steht uns zur Verfügung. Doch greifen wir auch rein? Benutzen wir sie? Nehmen wir sie in Anspruch? Das Geschenk der Freude? Manch einer wird jetzt vielleicht den Kopf schütteln und denken, was erzählt der uns da eigentlich? Soll der mal das durchmachen, was ich durchmache, dann vergeht dem auch alle Freude. Wie recht Sie haben. Ja, ich bin auf Lutherdeutsch mal ganz bewusst, ganz krass gesagt, ein Klugscheißer. Ja. Ein Mann der Theorie, ohne jeden Bezug zur Praxis. Gott sei Dank. Und Sie haben recht. Ja, ich weiß sehr wohl, dass nicht wenige Kinder Gottes durch tiefe, tiefe, tiefe Nöte gehen. Und selbstverständlich ist einem Kind Gottes nicht immer froh ums Herz. Das weiß ich auch. Und natürlich ist mit dieser Aufforderung zur Freude jetzt eben nicht gemeint, dass wir von morgens bis abends grinsend durch die Gegend rennen. Und das Lachen im Geist, ja, das müssen wir erst recht nicht einführen. Wir brauchen uns unserer Tränen auch nicht zu schämen. Nein, heulen Sie Rotz und Wasser, wenn Ihnen danach ist. Der Herr Jesus selbst, er hat um Jerusalem geweint. Und schon im Buch Prediger ist davon die Rede, dass alles seine Zeit hat. Die Trauer genauso wie die Freude und das Lachen wie das Weinen. Aber es geht hier um etwas Grundsätzliches. Es geht hier um die grundsätzliche Gesinnung. Ja, es geht um eine grundsätzliche Geisteshaltung. Es geht eben um die richtige Blickrichtung. Es geht schlichtweg um das Wesentliche, um das, was Bestand hat und um das, was letztlich wirklich zählt. In einem Lebensbericht, wohlgemerkt eine wahre Begebenheit, da heißt es, dass ein Mann zur Zeit der Hitler-Diktatur einen anderen, ebenfalls gläubigen Mann besuchte. Und sogleich fing der Besucher an mit all den Dingen, die sein Herz beschweren. Er sprach von der Unterdrückung des Evangeliums, von allem Unrecht und all dem Schlimmen, was passiert. Ja, und während er so redete und seinen Frust freien Lauf ließ, da unterbrach ihn sein Gastgeber und er sprach, wir wollen doch lieber vom Wesentlichen sprechen. Und dann fing er an zu reden über die großen Taten Gottes. Er betonte die Erlösung in Christus Jesus. Und er gab Zeugnis von Gottes wunderbaren Führungen, selbst während diesen schweren Zeiten. Und der Besucher, der erzählt dann weiter an diesem seinem Lebensbericht, wie sich sein Frust ja plötzlich in Freude verwandelte. Und all die Nöte, die ihn bekümmerten, die Sorgen, die ihn quälten und all die Ängste, die ihn bedrückten, auf einmal so unwesentlich wurden. Plötzlich überwog die Freude am Herrn alles Übel und er fühlte sich nach diesem Gespräch wie befreit. Und als er sich auf den Heimweg machte, da dachte er bei sich selbst, ach, wenn doch nur mein Geist und meine Seele immer mit dem Wesentlichen erfüllt wären. Bei Paulus war es offensichtlich so. Wenn wir sein Leben betrachten, ja, er wurde verfolgt, ja, er wurde beschimpft, er wurde verprügelt. Er saß im Gefängnis und ihm war ganz bestimmt nicht immer zum Lachen zumute. Und doch holte er nicht zum verbalen Rundumschlag aus, ja. Er schimpfte weder über Gott noch über die Menschen. Er versprühte sogar eine innere, von Herzen kommende Freude, mit welcher er andere ermutigte, obwohl er selbst bedrängt wurde. Denken wir nur an den Philipperbrief. Und da darf man sich schon fragen, aber wie war das möglich? Er hätte sich auch mit seinen Problemen rumschlagen und den Kopf zerbrechen können. Schlaflose Nächte wären normal gewesen in seinem Zustand. Er hätte sich sorgen können, nicht nur über sich selbst, sondern auch über den Zustand und den Fortbestand der Gemeinden. Und er hat sich ja auch Sorgen gemacht. Ihm war ja keineswegs jetzt alles egal. Er führte jetzt kein gleichgültiges, oberflächliches Leben, oh nein. Aber er wusste, wohin mit seinen Sorgen. Er wusste um das Wesentliche und er wusste um den rechten Blick. Ja, er wusste um das Wort des Herrn, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken, ich will euch helfen, ich will euch Ruhe geben. Er weiß um Gottes Zusagen, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und so konnte sich Paulus ja selbst in allem Leid hoffnungsvoll nach dem ausstrecken, was da vor ihm liegt, und seinen Lauf siegreich beenden. Ja, er war ganz und gar vom Wesentlichen erfüllt. Er hatte stets den Gekreuzigten vor Augen. Er war erfüllt vom Wort Gottes und die Früchte des Geistes bestimmten sein Herz, sein Reden, sein Denken und sein Handeln. Er war Christuszentriert. Und selbst die größte Pein ließ ihn niemals das Wesentliche vor Augen schwinden. Die Saat Gottes, die Gnade in Christus Jesus, ja, sie kommt in Paulus voll zur Blüte. Er hat das Geschenk Gottes vollumfänglich in Anspruch genommen. Verstehen wir? Es geht um eine Freude, die aus dem Herzen kommt, weil sich diese Freude auf Gott stützt und nicht auf Vergänglichkeit. Und mit dieser Freude einher, da gehen auch die Dankbarkeit und die Zufriedenheit. Denn wenn jemand dankbar ist, ja, dann freut er sich selbst über die kleinsten Dinge in seinem Leben und über das bisschen, was er womöglich für sein Leben besitzt. Wie es im 2. Korintherbrief geschrieben steht, 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 10, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend. Und das ist wohl genau auch das, was uns hier in unserer Wohlstandsgesellschaft fehlt. Es fehlt uns ja praktisch an nichts, außer an Dankbarkeit, an Zufriedenheit, an Gottesfurcht, an Liebe und somit auch an Freude. Der Zusammenhang zwischen der Freude und der Dankbarkeit und der Zufriedenheit kommen auch in dieser kurzen Geschichte zum Ausdruck, welche ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchte. Da heißt es: Regelmäßig besucht ein Arzt seine Patientin im Altenheim und ihm fällt ein 96-jähriger Mann auf, der stets zufrieden und freundlich ist. Eines Tages spricht ihn der Arzt darauf an und fragt nach dem Geheimnis seiner Freude. Und lachend antwortet der Mann: Ach, wissen Sie, Herr Doktor, ich nehme jeden Tag 2 Pillen ein, die helfen mir. 2 Pillen, verwundert sich der Arzt, aber die habe ich Ihnen doch gar nicht verschrieben. Ach, verschmitzt lacht der Mann und antwortet: Herr Doktor, das können Sie auch gar nicht. Am Morgen, wissen Sie, da nehme ich gleich nach dem Aufstehen die Pille Zufriedenheit. Und am Abend, bevor ich einschlafe, da nehme ich dann noch die Pille Dankbarkeit. Und diese beiden Arzneien haben ihre Wirkung noch nie verfehlt. Gehen wir auch mit dieser Zufriedenheit und mit dieser Dankbarkeit durch den Tag und ins Bett? Worauf ist unser Blick gerichtet? Auf das Wesentliche? Auf das, was wirklich zählt? Noch einmal, es geht um eine Freude, die sich hier auf das Wort Gottes stützt auf Gottes Zusagen und auf seine Verheißungen, auf Gottes Kraft und auf Gottes Trost. Und der Herr Jesus selber, er betete auch darum, ja, dass seine Jünger mit Freude erfüllt würden. Unmittelbar vor seiner Kreuzigung, da betete er in seinem sogenannten hohepriesterlichen Gebet aus Johannes Kapitel 17: Ich bitte für sie, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jesus befiehlt seine Jünger dem himmlischen Vater an, mit dem Ziel, dass sie völlige Freude haben. Obwohl die Gefangenschaft bevorsteht, obwohl die Kreuzigung unwiderruflich naht und obwohl die Jünger bald ohne ihren Herrn dastehen werden und Verfolgung droht. Alles andere als rosige Perspektiven. Und doch kann Jesus bitten, damit sie meine Freude, er spricht von seiner Freude und dabei hat er das Kreuz bereits vor Augen, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und so war es dann auch einige Zeit später, dann nach der Kreuzigung und mit der Himmelfahrt des Herrn Jesus, wo dann über die Jünger berichtet wird, und sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Obwohl die Jünger zurückbleiben mussten, als der Herr Jesus gen Himmel fuhr. So wie es der Herr Jesus ja eben auch betete, kurz zuvor in diesem hohepriesterlichen Gebet aus Johannes Kapitel 17. Eben, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Aber jetzt, Achtung! Diese hier erwähnte Bewahrung vor dem Bösen meint eben nicht, dass die Jünger jetzt eben bewahrt werden vor allen Schwierigkeiten, vor Verfolgung, Not und Drangsal, nicht einmal vor Krankheit, sondern vor dem Inbegriff des Bösen und seinen listigen Angriffen. Ja, es ist die Bitte des Herrn Jesus für seine Jünger, dass diese jetzt nicht irre werden am Herrn, so wie er es zuvor ja auch dem Täufer hat ausrichten lassen: Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Es ist die Bitte des Herrn Jesus, dass seine Jünger im Glauben standhaft ausharren, dass sie nicht verzweifeln, sondern vielmehr vertrauen und treu am Wort festhalten. Das alles beinhaltet die Bitte um Bewahrung vor dem Bösen. Denn es ist eine Tatsache, und machen wir uns da bitte nichts vor, ja? Aber es ist eine Tatsache, dass ohne diese Bitte des Herrn Jesus, ohne den Beistand des Heiligen Geistes und ohne die Kraft Gottes kein Christ den Angriffen des Teufels würde standhalten können. Und nur so ist es wohl auch zu erklären, dass eine ehemalige Muslima aus Nigeria, da wo diese Islamisten von Boko Haram so schrecklich wüten, dass diese Frau sagen kann: Jedes Mal, wenn ich den Tätern Vergebung zuspreche, spüre ich Gottes Frieden. Und man muss bedenken, was diese Frau durchgemacht hat und immer noch durchleidet. Ihr Mann und ihr 20-jähriger Sohn wurden ermordet. Ihre beiden Töchter, 7 und 9 Jahre alt, wurden entführt. Und bis heute fehlt jede Spur von denen. Und diese Frau berichtet, wie sie täglich und unter Tränen im Gebet ringt, um ein Lebenszeichen von ihren Töchtern zu erhalten, damit ich endlich wieder lächeln kann. Und doch sagt sie: Gott liebt mich und Gott sorgt für mich. Darum lobe ich ihn auch in dieser Lage. Und bitte, kann mir das einer erklären? Kann mir das einer erklären? Woher erhält die Frau diese Kraft? Woher bekommt sie diesen Frieden? Wie kann sie ihren Peinigern, die die ganze Familie zerrissen haben, Vergebung zusprechen? Wieso wird diese Mutter nicht irre? Nicht irre an ihrem Herrn, da ihre Gebete bis heute nicht erhört wurden und ihre Töchter, ja wenn sie denn überhaupt noch leben, womöglich Schreckliches durchleiden. Wie? So frage ich. Wie kann das Herz einer Mutter in solch einer verzweifelten Lage auch nur noch ein Fünkchen, auch nur noch ein Fünkchen von Freude enthalten? Wie? Es ist das Gebet des Herrn Jesus um Bewahrung vor dem Bösen. Vergessen wir nicht, der Jesus, er sitzt zur Rechten der himmlischen Majestät, um sich für diese Frau zu verwenden, um sich für sie zu verwenden, um sich für mich zu verwenden. Und er spricht auch dort, sinnbildlich gesprochen, ja, dieses Gebet um Bewahrung vor dem Bösen. Es ist die Kraft Gottes, welche in dieser Frau mächtig ist. Und es ist der Geist Gottes, der ihr Herz bewegt. Es ist Gottes Frieden, es ist Gottes Liebe und es ist Gottes Freude, der Frau geschenkt als Frucht ihres Glaubens. Und einem Kind Gottes gilt dahingehend das Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 4 und 5. 1. Johannes, Kapitel 5, die Verse 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, und das ist bei dieser Frau der Fall, sie hat ihr Leben den Herrn Jesus Christus dahingegeben. Sie ist geboren, wiedergeboren aus Gnaden. Sie ist ein Kind Gottes. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt mit allem Bösen, mit allen Versuchungen, mit allen Leiden. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Nicht unsere Kraft. Unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und das ist auch die Antwort und die Erklärung darauf, dass Gott seinen Kindern in allen Lebenslagen die nötige Kraft und Geduld schenkt, um auszuharren und zu überwinden. Und bei alledem, da schenkt er uns sogar noch einen Frieden und eine Freude, wie wir es selber gar nicht erklären können. Ja, und wenn diese Frau da aus Nigeria, ja, wenn diese Frau heute womöglich hier unter uns sitzen würde, ja, vielleicht würde sie sagen, bitte, Thomas, schweig. Erzähl du mir nichts von Freude. Und doch sagt sie es ja selbst. Jedes Mal, wenn ich den Tätern Vergebung zuspreche, spüre ich Gottes Frieden. Das ist Überwindergnade, liebe Geschwister. Das ist Überwindergnade. Und so gilt auch uns, ob es uns gut geht oder schlecht, ob bei uns alles reibungslos vonstatten geht oder sich Probleme auftürmen. Es geht darum, sich zu besinnen, was wir sind und was wir waren, woher wir kommen und wohin wir gehen. Ja, wir waren in Sünden verstrickt und hoffnungslos gebunden. Wir waren Knechte Satans. Und jetzt, Gott ist für uns Mensch geworden, zur Vergebung unserer Schuld. Er hat unseren Schuldschein zerrissen. Und das war nicht nur hier so ein kleines Stück Blatt Papier, ja, unser Schuldschein. Nein, er hat unseren Schuldschein zerrissen. Hier, dick wie ein Telefonbuch. Ausgelöscht, ans Kreuz geheftet. Auf Nimmerwiedersehen. Das ist Gnade, liebe Geschwister. Das ist vollumfängliche Vergebung. Er hat uns aus der Finsternis herausgerissen und inmitten das Licht versetzt. Ja, das Kostbarste, was Gott überhaupt geben konnte, um dich mit ihm zu versöhnen, hat er uns dargereicht. Seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus. Wir waren verloren.
und wir sind jetzt erlöst. Wir waren tot und sind jetzt zum ewigen Leben erweckt. Wir waren Gottes Feinde und sind jetzt seine geliebten Kinder. Wir sind für Gott abgesondert, das heißt heilig gesprochen und bestimmt für die ewige und vollkommene Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir heute über die Freude sprechen, liebe Geschwister, dann geht es um unsere Stellung in Christus Jesus. Dann geht es um Grundsätzliches und Grundlegendes im Leben eines Christusmenschen. Allein unsere Stellung in Christus Jesus sollte uns eigentlich den ganzen Tag in die Dankbarkeit, in den Frieden und in die Freude treiben. Freude. Freude über die Errettung. Freude über die Befreiung aus der Knechtschaft Satans. Freude über Gottes Güte und über seine Gnade. Freude über die Rechtfertigung aus Glauben. Freude über alle Segnungen und Verheißungen. Freude über Gottes Schutz und seinen Beistand. Freude über die Möglichkeit des Gebetes für die Gebetsgemeinschaft und Freude über die Mittlerrolle des Herrn Jesus. Freude über den Sieg. Über die Welt, über Tod und Teufel und Freude über die Überwindergnade in Jesus Christus. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, da habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ja, es gibt so viele Gründe zur Freude, selbst inmitten des Leides, wenn wir an das Wesentliche denken, wenn wir das Kreuz im Blick haben. Und es sagte mal jemand, es gibt 1000 Gründe, sich vor der Zukunft zu fürchten. Es gibt einen einzigen Grund, sich nicht zu fürchten, Jesus. Und ich darf es ergänzen. Es gibt 1000 Gründe, sich vor der Zukunft zu fürchten. Es gibt einen einzigen Grund, sich trotzdem zu freuen. Jesus Christus. Und da, wo Menschen zum Glauben kommen an den Herrn Jesus, ja, da entsteht eine völlig neue Lebensfreude. Denken wir auch an Zachäus und wie es über ihn heißt, ja, dass er eilends vom Baum herabstieg und den Herrn Jesus mit Freuden aufnahm. Oder der Kerkermeister, der kurz vor dem Selbstmord stand, dann aber zum Glauben kam und über den geschrieben steht, und er jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Oh ja, der Glaube an Jesus Christus führt den verzweifeltesten Menschen zur Freude, zum Jubel und zur Glückseligkeit. Deswegen sind unsere Probleme nicht unbedingt weg, nein. Denken wir nur wieder an diese Frau aus Nigeria, ja, deren Mann und deren Sohn tot und deren Töchter nach wie vor verschwunden sind. Sie ringt weiter im Gebet und mag Gott es schenken, dass sie ihre Töchter einst wieder in ihre Arme nehmen darf. Aber wenn auch die Sorgen nicht kleiner sind, so ist aber der Blick ein anderer. Die Wertschätzung ist eine andere. Und es ist der Heilige Geist, der dir eine Freude verleiht, wie du es selber niemals für möglich gehalten hättest. Und so kann Paulus auch im Römerbrief schreiben, dass alle Leiden dieser Zeit es nicht wert sind. Nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Römer Kapitel 8, Vers 18. Und das ist kein billiger Trost, den man mal so leicht über, ja, der einem so leicht über die Lippen kommt. Nein. Hier geht es auch nicht um Gefühle oder um eine aufgesetzte Fröhlichkeit. Es handelt sich hier auch nicht um eine Selbsttäuschung, sondern um eine von Gott geschenkte Freude, die mit nichts zu vergleichen ist. Und es ist immer von einer vollkommenen Freude die Rede. Nicht so ein bisschen Freude, nein, weil das, was Gott schenkt, ist immer vollkommen. So wie der himmlische Vater uns seinen Sohn geschenkt hat, in absoluter Vollkommenheit, um uns mit ihm vollkommen zu versöhnen. Ja, wir haben es mit einem vollkommenen Hohepriester und wir haben es mit einem vollkommenen Opfer zu tun. Wir haben es mit vollkommenen Segnungen und wir haben es mit einem vollkommenen Erbe zu tun. Wir haben es mit einer vollkommenen Liebe und wir haben es mit einer vollkommenen Wahrheit zu tun. Und so haben wir es auch mit einer vollkommenen Freude zu tun. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig, völlig werde. Es ist die Freude des Herrn, die in uns ist. Und diese uns geschenkte Freude soll nun völlige Genüge in uns bewirken. Und je inniger wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben, umso größer wird die Freude sein. Denn nicht unser Glück, nicht unser Reichtum, nicht einmal unsere Gesundheit ist der Gradmesser unserer Freude, sondern die Beziehung zu Gott. Und diese Freude, sie hat ihre Beständigkeit und Gültigkeit vom Tag unserer Bekehrung bis hin zum Einzug in die himmlische Herrlichkeit. Da, wo all unsere Tränen einst abgewischen werden und wo sich unsere Traurigkeit in Freude verwandeln wird. Gemäß dem Wort des Herrn Jesus aus Johannes Kapitel 16, Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet. Ja, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Und abermals betone ich, dass es sich um eine vollkommene Freude handelt, da uns Christus Jesus vollkommen ins Ziel führen wird und keinen Millimeter daneben. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Oder 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 8. Und über ihn werdet ihr jubeln, jubeln in unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 13, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wir werden einst in der Herrlichkeit einen festen Platz in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn haben. Also wenn das alles kein Grund zur Freude ist. Wie Paulus auch im Römerbrief schreibt, Römer Kapitel 12, Vers 12, in Hoffnung freut euch. Oder anders ausgedrückt, ja eben, weil wir eine Hoffnung haben, weil wir eine Perspektive haben, weil wir eine Zukunft haben, haben wir auch allen Grund zur Freude. Und an dieser Freude, liebe Geschwister, sollen und dürfen wir Gott im Gebet teilhaben lassen. Er ist ja der Grund unserer Freude. Er hat uns diese Freude geschenkt. Er ist es, der uns zu dieser Freude überhaupt befähigt und uns diese ermöglicht. Und wenn wir auch vieles nicht verstehen, sei es in unserem Leben selbst, um uns herum oder auch generell, so denken wir bitte an das Wesentliche. Gott ist Mensch geworden, um dir zu begegnen. Die Saat der Gnade, sie ist gelegt, auch in deinem Leben. Und bitte, wenn wir heute auseinandergehen, wenn Sie nach Hause gehen, wenn Sie nach Hause fahren, bitte blicken Sie nach vorne und freuen Sie sich über das, was Sie in Christus Jesus sind. Freuen Sie sich über das, was Sie in Christus in der Herrlichkeit sein werden, wenn Sie ihm gleichgestaltet sehen dürfen, wie er ist. Freuen Sie sich auch auf die kommende Woche. Freuen Sie sich auf Ihren Schuldschein, der ans Kreuz geheftet und vernichtet, ausgetilgt ist. Freuen Sie sich auf den nächsten Gottesdienst. Freuen Sie sich auf die Gebetsgemeinschaft, auf die Gemeinschaft mit Ihren Geschwistern. Freuen Sie sich auf die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Freuen Sie sich, dass der Zugang ins Allerheiligste frei ist. Freuen Sie sich über die Bibellese. Freuen Sie sich über das Wort Gottes. Freuen Sie sich hier über die Früchte des Geistes und freuen Sie sich über die Gewissheit und über die Kraft des Glaubens. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Gepriesen und gedankt sei sein heiliger Name. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir können dir gar nicht genug Dank sagen für dein Erlösungswerk. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du der Grund unserer Freude bist, Herr. Dass du auch der Grund unseres Gottesdienstes bist. Dass du uns heute hierher geführt hast, Herr. Dass wir diese Gemeinschaft untereinander haben dürfen, Herr. Aber vor allem auch mit dir. Dass wir wissen dürfen, ja, auch du sitzt zur Rechten der Majestät im Himmel, um dich für uns zu verwenden. Du weißt um einen jeden von uns, Herr. Ich kann nur Dank sagen, Herr, für mein Leben, dass es mir so außerordentlich gut gehen darf, Herr. Gepriesen sei dein Name dafür. Aber ich weiß auch, dass es vielen, vielen Geschwistern ganz anders geht, Herr. Aber ich bitte dich, schenk es, dass der Teufel uns nicht der Freude beraubt, dass Satan uns nicht den Früchten des Geistes beraubt, sondern dass wir den Blick immer wieder ja auf dich richten, mit freudigem Herzen. In der Gewissheit, du gibst einem jeden von uns Kraft, Geduld, Mut, auch zum Ausharren. Hab Lob und Dank, Herr, dass wir uns immer wieder an dich wenden dürfen. Und ich möchte dich jetzt wirklich auch bitten, auch für unsere Geschwister weltweit, die so tiefe Nöte haben, Herr, die verfolgt und drangsaliert werden. Wir auch diese Frau dort aus Nigeria. O Herr, wir bitten dich, gib unseren Geschwistern Kraft. Kraft zum Ausharren, dass keiner irre wird an dir, Herr. Erbarme dich und schenke, dass durch dieses Leid sogar Menschen zum Glauben kommen an dich, Herr, dass dein Name verherrlicht wird. Hab Lob und Dank dafür. Amen.